Alles ist gut.
Na, wer verhält jetzt in Verzückung?
Bin ich jetzt schon drin?
Ja!
Also irgendwie hat mein Akustikpartner genau den gleichen Sound gemacht.
Genau gleich nicht, weil in unterschiedlichen Geschwindigkeiten klingt es ein bisschen unterschiedlich.
Und es war furchtbar, es hat Stunden gedauert.
Ja, bei mir nicht mehr. Ich war schon, aber habe mit 14.4 angefangen.
Der Tag, als ich mir eine illegale 14.4-Karte gekauft habe, am Anfang. Nicht zugelassen.
So, sag ich mal offiziell herzlich willkommen. Guten Morgen. Wer war schon mal in einer Mailbox? Warum mache ich das eigentlich? Ihr kennt das doch alle schon. Wer war Sysop? Bei Menti weiß ich es. Christian war Sysop. Ja, schon besser. Dann erzähle ich es wenigstens nicht ganz umsonst.
Ja. Muss ich jetzt raus?
Okay. Ich werde ein bisschen darauf eingehen, wie das Ganze mal funktioniert hat oder funktioniert. Recht allgemein und ein bisschen mit Schwerpunkt auf Mailbox-Format Z-Connect, weil ich das einfach am besten kenne. So, also was ist nur die Mailbox? Da stellen wir uns mal ganz dumm, ne? Das sind so Computer, die über Telefonleitungen miteinander reden. Man kann sich mal vorstellen wie ein Server, der aber nicht wie bei IP üblich eine ständige Verbindung nach außen hat, sondern nur dann eine Verbindung hat, wenn die Telefonrechnung gerade nicht hoch genug war, oder? Nee, nur zu bestimmten Zeiten üblicherweise, oder wenn eben die Benutzer angerufen haben. Verteilt wurden die Mail und News, und wer sich online eingewählt hat, da gab es dann oft noch Files zum Runterladen, oder Online-Spiele, sowas wie ein Chat. ja, mit Internet hatte das Ganze gar nichts zu tun, konnte aber verbunden werden. Kann verbunden werden, auch wenn ich nicht mit der Vergangenheit geht, auch immer. Ja, wir arbeiten mit Einwahlverbindungen über Telefonleitungen und Zeitraum, den ich anspreche, ist vor allem 90er, Mitte 90er. Ich habe selber meine erste Box Mitte der 90er gehabt erst, war also richtig regelrechter Spätzünder. Trotzdem hat die Box 50 Mark im Monat gekostet.
Was muss ich denn da?
Das war einmal der Anschluss selber und dann die Verbindungen zu anderen Boxen. Man muss ja auch Nachrichten reinholen, um seinen User was verteilen zu können.
Okay. Hab mich mal 1200 Mark gekostet. In 2 Tagen.
Nett.
Ja, ich wusste nicht, dass das nach Berlin so teuer ist.
Ja, gar nicht. Ja. So, wenn wir keine ständigen Verbindungen haben, müssen wir die Nachrichtenverteilung ein bisschen anders machen, also im Internet. Wir halten die Daten also so lange fest, die wir reingekriegt haben, bis derjenige, der sie kriegen soll, anruft oder wir standardmäßig da anrufen. Unter den Boxen war das vereinbart, dann und dann, mitten in der Nacht, da tauschen wir dann. Wird also einfach aufbewahrt. Jeder Benutzer, jedes Boxsystem hat da sein eigenes Paket, sein eigenes Verzeichnis. Und ja, dann liegen die da und warten da. Wenn währenddessen noch was reinkommt, wird es halt einfach mit draufgeschmissen. So. Wenn angerufen wird, sollte es natürlich möglichst schnell gehen. Wir wollen ja die Telefonrechnung drücken. Also anrufen, schnell einloggen. Login wurde auch möglichst kurz gehalten. Der Anrufer sendet seine Daten, das Angerufene sendet seine Daten, klack. Und damit weiterverarbeitet. Und dann kommen wieder Datenpakete raus, die woanders hingehen. In diesen Datenpaketen haben wir in einer Datei jeweils mehrere Nachrichten. Die Trennung wurde nicht durch ein irgendein Endezeichen oder was gemacht, denn jedes Zeichen kann ja auch in der Nachricht drin stehen, sondern die Länge der Nachricht steht bereits im Header. Deswegen ist es kein Problem, mehrere in eins reinzukleben. Das einlesende System weiß ja schon vom Header, ah, so und so viele Bytes sind Nachricht und dann muss die nächste anfangen.
Also für jede Nachricht sind länger
angegeben. Richtig. Nicht für das ganze Paket, sondern für jede Nachricht im Nachrichtenkopf.
Also so RFC 822-mäßig gewesen oder was ganz anderes?
Was ganz anderes. Also mal so.
Cerberus Protokoll, glaube ich.
Von Z-Connect ausgehend, ja, Cerberus heißt das Mailbox-Programm, mit dem es zum ersten Mal implementiert wurde. weil ich fast wundere, was Pater Luni nicht hier ist, da hat er ganz nämlich gebaut. was wollte ich eben sagen?
Mach
ja. Nee, da war ich schon. Wir trennen nicht so scharf zwischen Mail und News, wie im Internet üblich. Das sind jetzt zwei verschiedene RFCs, die Server sind unterschiedliche. Wir haben zwar die Empfänger ein bisschen anders geschrieben, aber ansonsten ist das alles dasselbe. Wird bei der Verarbeitung ein bisschen unterschiedlich behandelt, kann aber im selben Datenpaket stehen, stört keinen. Mehr noch, eine Nachricht kann sogar gleichzeitig an Mail- und News-Empfänger gehen. Wir sind da nicht so.
Ist da dann das Routing auch mit in den Adressen drin gewesen?
Nein.
Das Routing war fix. Also ich kenne Z-Net jetzt nicht, aber beim Fidonet, da war es fix, respektive es war hierarchisch.
Ja. Aufs Routing gehe ich noch ein, das ist je nach Netzstruktur ein bisschen unterschiedlich.
Ah, okay.
Ja. Um die Übertragung kurz zu halten, haben wir natürlich möglichst auch noch gepackt. Vier Varianten waren im Prinzip möglich, gar nicht packen. Das heißt, wenn sich die beiden Systeme überhaupt nicht auf den Packer einigen konnten, also die so gesagt haben, den Packer, den du anbietest, kann mein System nicht, ja, dann konnte man halt nicht packen. Mhm. Man konnte bei Anruf packen. Ich weiß nicht, bei irgendeinem meiner Systeme war das mal notwendig gewesen, war nur recht lustig, wenn der zu viel reinschicken wollte und er wurde zu lange gepackt, lief er ins Timeout und bevor fertig gepackt war, hat er wieder aufgelegt. es geht, aber es war nicht unbedingt angeraten. Ne?
Konnte man damals Leute mit überlangen E-Mails ärgern?
Bitte was?
Konnte man Leute mit überlangen E-Mails ärgern?
Ja. Besonders im Geldbeutel.
Wir haben mal eine Mailbox gehackt mit einem kaputten Paket. Und zwar gab es da früher bei was LZ oder LHARC gab es einen Bug. Und zwar hat er nicht die Pfade überprüft. Das heißt, wir haben der Mailbox dann ein Paket geschickt, wo unter anderem auch ein gefälschtes kompiliertes Menü war für Xenolink, also Amiga
UPS.
Und da war dann drin, wenn man C drückte, kam nicht Call Sysop, sondern kam die Kommandozeile, und zwar die richtige.
Ach.
Und Amiga hatte, ja, war ein Single-User-System. Also wir haben da von Zugriff und haben uns da mal umgeguckt. Offensichtlich wurde das dann gefixt bei LZ oder LHARC, ich weiß nicht, wie viel es war.
Offensichtlich ist
es so, es gab da schon auch.
Weil zu Betriebszeiten noch hatten wir das gleiche Problem mit der Sparkasse. Also du konntest sogar mit dem gleichen Scheiß, den du, wenn du ihn als Mail verschickt hast, wenn du einfach so in die Zentrale reingegangen bist, da war immer dieser BTX-Terminal. Und dann konntest du mit, was war das? Jetzt habe ich die komplette Kommandozeile nicht mehr im Kopf, aber du konntest damit sofort Zugriff kriegen.
Auch lustig.
Ja. Frage, was für Packer waren denn damals so üblich?
Komm.
Okay, gut.
Lass mal den Vortrag ein bisschen weiterlaufen.
Ne? Danke. die übliche Methode war, eine einzige Datei vorpacken. Wobei ich da auch noch ein lustiges Story habe. Da war mal ein Point bei uns, der hatte seine Skripte irgendwie durcheinander gebracht. Und sein Skript rief alle 3 Minuten bei uns an. Und ich wusste genau, der ist jetzt vor einer Viertelstunde aus dem Haus, der kommt heute Abend um irgendwann wieder. Der beißt sich in den Arsch, wenn er heute Abend sieht, dass sein System alle 3 Minuten eine Verbindung aufgebaut hat. Wir wussten, so und so viel RAM hat er ungefähr. Wenn man lauter gleiche Zeichen mit einem Parker packt, kann man sehr viel in eine sehr kleine Datei stopfen. Also haben wir so, ein, zwei Megabyte in einen ZIP, der hat ZIP als Parker gewählt gehabt, in den ZIP-File gepackt, das waren dann noch ein paar Kilobyte, ins Poll-Paket gelegt, der Anruf kam, das Paket wurde abgeholt, auf die Uhr geguckt. 3, 2, 1, kein Anruf mehr. Strike. Also, der ZIP hat nicht nachgeguckt, wie groß das Paket ist, weil was da rauskommt, hat es ausgepackt, die lief der Speicher voll, die Kiste stand. Ich habe dann abends, als er angekommen ist, angerufen und er hat sich noch dafür bedankt, dass ich ihm das System abgeschossen habe.
Auch nicht häufig.
Ja, so. Man kann dann auch noch in 2 oder mehr Dateien packen, Mail und News getrennt. Das wurde auf Zwischenbox-Systemen gemacht. Also für einen Point hat sich das üblicherweise nicht gelohnt. Da konnte man unter Boxen auch mal sagen, okay, tagsüber transferieren wir nur die Mail-Pakete, die News lassen wir liegen. Die News können dann abends oder nachts, wenn es billig ist. Genau. Was macht die Boxer mit dem Kram? Wir haben einen sogenannten Spuler und der Video heißt der Tosser.
Ja.
Der guckt danach, erstmal wird natürlich ausgepackt, was da reinkam, meistens war es ja gepackt. Die meisten Boxsysteme haben sofort nach dem Poll, also der Austausch heißt auch Poll, nach dem Poll verarbeitet. Manche ältere DOS-Systeme haben es nur zu bestimmten Zeiten gemacht, wenn man zum Beispiel eine DOS-Software laufen lassen unter OS2 als Multitasker, was durchaus nicht üblich war. Hat aber 2 Mailer laufen und ist auf einem 486er, dann wurde der Spulvorgang schon etwas schwierig, weil er unter Umständen das System flachgelegt hat. Dann haben wir gesagt, okay, spulen tun wir dann, wenn nicht so viel los ist. Ja, die Pakete kamen dann nochmal ins Backup, falls mal irgendwas richtig schief gelaufen ist. Und der Spuler guckt danach, entsprechen die Nachrichten, die ich da reingekriegt habe, dem Standard, den ich habe, kann ich damit überhaupt was anfangen. Formfehler, je nachdem wie heftig sie waren, führten dazu, dass das ganze Paket dem Sysop vorgeschmissen wurde. Chef, guck mal, da stimmt was nicht. Ansonsten wurde halt wieder verteilt und dann kamen wieder die Nachrichtenpakete raus, die dann wieder andere abholen können. Ja, wie gesagt, Mail und News sind eigentlich eine Soße, aber ein bisschen Unterschiede haben wir doch. Das beschreibt das Mail-Routing unter Z-Connect. Fido läuft anders. Hast du gesagt, ist hierarchisch, ist zentral organisiert?
Ja,
ich sehe. Bei Z-Connect macht man das wieder ein bisschen anders. Z-Connect ist, soweit ich weiß, das einzige Mailbox-Format, das richtiges Domain-Routing beherrscht. Bei den anderen Formaten, bei Znet kenne ich zum Beispiel so den Vorgänger, kenne ich es so, da hatte ich von Mannheim aus einen Mailverkehr mit einer Frau aus Kiel, Maillaufzeit 5 Tage in eine Richtung. In der Z-Connect ging es dann schneller.
So. Wie schnell, 3 Tage?
5. Also richtig konnte man danach gehen, nach 5 Tagen habe ich die Antwort.
Ja, ich meine die Z-Connect dann.
Nee, Z-Connect 1 bis 2 Tage. Es hängt natürlich immer davon an, wie oft haben die Boxen, die involviert sind, gegeneinander gepollt. Insbesondere, wenn einmal auf dem Weg gepollt wird, meinetwegen nachts um 2:30 und die nächste Verbindung zum nächsten System war aber vorher schon, meinetwegen um 2, dann lag es halt 24 Stunden rum, dann ging es nicht anders. Ne?
Entschuldigung, Gott sei Dank auch Stimmen geben zwischen den Boxen,
ja.
Damit man doch irgendwie das System.
Ja, es gab. Ja, genau. Es gab ja bei der Telekom so in den 90ern den. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Du hast wohl den Arsch auf dem Tarif zwischen 2 und 5 Uhr morgens.
Ja.
Und das war natürlich die Hauptpollzeit zwischen den Boxen. Und man hat schon versucht, ein bisschen die Nachricht schnell voranzubringen, aber irgendwo ist dann eben eine Grenze. Man sagt nicht, ich poll um 2 und um 5 nochmal, damit ich alles mitnehme. Die großen Systeme haben es gemacht, die kleineren eher nicht. Groß in dem Sinne, mit vielen anderen Boxen angeschlossen oder sogar Domain-Hauptserver. Domain-Hauptserver heißt, das ist das Gateway für die Domain ins Internet, für Mail. Ja, ist es ein eigener User oder Point, ist es ganz einfach, zack, rein ins Paket. Kenne ich das?
Point?
Bitte?
Was ist ein Point in dem Fall?
Achso, ein Point ist ein End-User-System. Mhm. Und der Fido ist es nochmal ein bisschen anders, da kann ein Point tatsächlich eine vollwertige Mailbox sein, die aber keine weiteren Boxen versorgen darf. Die nur noch End-User hat. Mhm. Und jeder User schreibt unter derselben Point-Adresse im Fido. Bei Z-Connect oder den ganzen anderen Mailbox-Systemen ist ein Point tatsächlich ein End-User, der wie eine Mailbox auch seine Daten ausgetauscht hat, aber eben nur für einen Nutzer. Moin.
Moin.
So, wird jetzt erkannt, okay, die Nachricht ist nicht für uns, aber das System kenne ich, das folgt bei uns. Dann schmeiße ich es bei dem System rein. So. Ich kenne das System nicht, aber die Domain, die da hinten dran hängt, das weiß ich, das geht da lang. Die Box kennt die Domain. Zack, darüber. So, kenne ich davon überhaupt nichts vom Empfänger? Dann habe ich ein Standardsystem, wo ich alles hinschmeiße, wo ich nicht weiß, wohin. Das ist meist einer dieser größeren Server, die auch Domain-Anschluss haben oder so. So, Sonderfall ist noch. Ich habe ein eigenes Gateway, ich erkenne, okay, das geht ins Fido-Netz, wenn ich Z-Connect-System bin. Das geht ins Fido-Netz. Fido habe ich ein Gateway, dann geht es ans Gateway. Entweder ist es wieder ein System, von dem ich weiß, es ist Gateway, oder ich habe es selber laufen.
Boah, aber wenn ich ein Smartwatch verwende, zum Smartwatch schicke, dann ist es nur in der Hoffnung, dass er quasi dann die Route finden kann oder ein bekanntes System bekannt ist.
Im Endeffekt ist es Hoffnung, aber...
Das kann sich dann über mehrere solche Smartphones herbouncen, bis es ankommt.
Ja, ich schicke es an mein Smartphone und hoffe drauf, dass der in seinem Umfeld das richtige Zielsystem oder zumindest die richtige Route hat.
Also reden wir hier wirklich von geografisch benachbarten Systemen oder konfiguriere ich auf mein Smartphone, mit wem ich reden möchte?
Das hat geografisch nicht viel zu sagen. Natürlich war es meistens geografisch auch in der Nähe.
Ja,
Telefontarife.
Deswegen frage ich.
Ja. Bei Fido bekam man, glaube ich, aus den USA diktiert, du postest an diesem System. An diesem System, dann wurde auch so ausgetauscht. Ne?
Nein, es war schon nach Kontinenten. Weil eine Fido-Adresse, die war so 2.701/.
Richtig, der Postleitzahlbereich war
da. Ja, 2 zum Beispiel, das war Europa. 1 war Amerika. Und es gab dann irgendwie Hubs, aber Fido-Netz habe ich selber auch nicht, nicht wirklich gemacht, nur als
Post. So.
Fido war, wie du schon sagst, hierarchisch aufgebaut und du hast von oben vorgeschrieben, wer ist dein.
Richtig, so hatte ich das auch in Erinnerung.
Z war genau andersrum, Z war völlig frei. Das hat ja auch am Anfang zu den ersten paar Forwarding-Kriegen geführt, die dann ganz schnell dazu geführt haben, dass sich neue Teilnetze gebildet haben. Das Z-Netz war das erste Netz, was so richtig die Internetunverwundbarkeit in die Mailbox-Szene reingebracht hat, weil es gab da wie überall unheimliche Grabenkriege, ganz schnell,
zwischen Leuten,
die sich nicht wollten, und dann wurden Dutzende von Overlay-Netzen errichtet und jeder hat irgendwie immer wieder Anschluss gefunden. Das ging bis zu Rechtsstreitigkeiten, dass sie Leute rauskriegen wollten aus dem Netz mit ihren Boxen, aber so wie die wieder irgendeinen gefunden haben, wo sie sich ans Netz hängen konnten, waren sie wieder drin. Ja. Und das hat dann da auch zu einer Lernkurve geführt und einer gewissen Lässigkeit.
Was bei Fido noch weiß, ist, dass das Diktat von oben nicht unbedingt berücksichtigt, ob beim Nahbereich oder im Regionalbereich oder im Fernsehen gepoltert hat. In Deutschland war Deutschland.
Ja. Ja, wie es auch seltsam sehen.
Bitte.
So, kann ich die Nachricht irgendwo in einer Sackgasse landen oder verloren gehen?
Nee, Sackgassen gab es in dem Sinne. Also weiß ich jetzt nichts davon.
Sackgassen gab es dann, wenn die Konfiguration nicht gestimmt hat.
Ja, okay.
Und was es auch gab, am Anfang hatte das Forwarding-System ein paar Probleme. Da gab es mehrmals Schneebälle. Und zwar waren das Schneebälle, wo sich einzelne Mails teilweise tausendfach in derselben Connection übertragen würde, weil sie so oft schon im Preis gelaufen sind.
Dann hat aber der Dupe-Check nicht funktioniert.
Der Dupe-Check war eine ganz schwere Geburt, bis der richtig funktioniert hat.
Irgendwie gesagt, ich war, was die Box angeht, ein Spätzünder. Ich habe meine Ende 94 aufgemacht, meine erste. Und da waren, glaube ich, einige schon zurechtgebügelt.
Ja. Eliminiert man ungültige Adressen, Mails mit ungültigen Adressen? Weil die kann man ja ewig hin und her schicken, ohne
zu nee, also zumindest bei den Box-Systemen, die ich verwendet habe, fiel irgendwann mal auf, oh, die hatte ich schon mal und die hatte schon ein drittes Mal weg.
Aber erstmal wird sie das gesamte Netz geflaggert.
Und umschon.
Durch die Richtung, die das Routing sagt, nicht das ganze Netz verwaltet.
So, das war jetzt Mail. Bei News, ja, eben hatten wir es davon, wird die Message-ID überprüft, also ist jede Box hat eine Message-ID-Datenbank, in welchem Format auch immer, und guckt nach, ist innerhalb von einem gewissen Zeitraum diese Message-ID schon mal durchgekommen. Bei News ist es klar, ist es schon mal durchgekommen, weg, wird nicht mehr verteilt. Was passieren kann, gerade bei größeren Systemen, wenn mehrere Netzwerke von verschiedenen, Netze von verschiedenen, nee, in dasselbe Netz aus verschiedenen Richtungen reinkommt, dass halt mal ein Loop dabei ist, ja, dann fliegt er halt weg. Und bei Newscoops oder Brettern, wie wir bei ZConnect gesagt haben, gucke ich dann nach, welches meiner Systeme hat das entsprechende Brett bestellt. Da kommt überall die Nachricht mit rein. Ja, bei Gateway genauso. Habe ich ein Gateway zwischen Chickiesat als Gateway. Ja, ein Online-Teil. Die meisten Boxen hatten wohl einen Online-Teil. Meine beiden Boxen hatten keine. Beide Point-Systeme. Ja, ein Online-Teil, ja, sowas ein bisschen zum Anmelden war da, aber das war es dann schon. Ist ein richtiger Online-Teil da, wo man auch als Online-User die Mails und News abrufen kann. Da wird er behandelt wie ein End-User-System. Ist also ein, für den Spooler, für den Verteiler ist das ein System, genauso wie ein Point und ein Online-User. Ja, genauso wie ein Point, so. Online-User hatten wir schon. Ist er da drin. Ja. Die News ist uns einfacher. Was haben wir da alles? Die Protokolle, die üblich waren, Z-Connect, also für den Mailer erstmal. Das ist der Teil, der den Login abwickelt. Es gibt ein Z-Connect-Login. Der wird aber recht ehrlich selbst verwendet, weil er sehr umfangreich war. Da wurde unheimlich viel Zeug übertragen. Man will ja die Pollzeit kurz halten, also hat man den eher nicht genommen. Meistens wurde auf Janus ausgewichen. Janus ist praktisch vom Z-Netz-Format rübergerettet worden, weil es schön einfach war. Eine kleine Erweiterung dazu ist Janus 2+. Damit konnte man dem angerufenen System zum Beispiel sagen, ich will jetzt nur mal schnell eine E-Mail einliefern, aber was du hast für mich, das behältst du jetzt mal. Weil ist gerade teuer und so, ne? Dann wusste die Box mit dem Zusatzbefehl, der Login war dann Janus 2H, H für Hold Your Mail. Und das angerufene System wusste dann, okay, nur schnell einliefern, ich behalte meinen Kram, wenn es kurz ist. Der Fido-Mailer natürlich. Maus hat ein eigenes Login-Protokoll. Magic 7 Pro nenne ich immer zusammen, weil das ist so ein Streitprotokoll, wenn man so will. Eins von diesen Mailbox-Protokollen, wo sich die Leute über Details nicht einigen konnten, wo sich dann Forks abgesplittet haben, aber im Prinzip funktionierten sie dann doch wieder gleich. UDCP steht hier mit drin, wird vielleicht ein paar überraschen, weil das kommt ja eigentlich aus diesem Internet. Die Arbeitsweise von UDCP passt wunderbar zu dem Mailbox-System. Es werden ja auch Datenpakete übertragen. Und wenn ich es richtig weiß, ich kenne das Protokoll nicht wirklich gut, kommt dann noch eine Datei mit dazu, die dem Zielsystem sagt, und das fängst du mit den Dateien an. Eine Steuerdatei quasi. Weiß jetzt nicht, aber jedenfalls passt UDCP so gut und es wurde mit eingesetzt. Nach dem Motto, ist ein fertiges Protokoll, warum nicht? So, bei den Packern gibt es keine Einschränkung. Man muss natürlich gucken, was können die beiden Systeme. Das Üblichste dürfte ZIP gewesen sein. klappte nicht mit dem Atari, weil der PK-ZIP und der ST-ZIP nicht so wirklich kompatibel waren. Da kam dann meistens Salat an. Beim Atari war es dann L-Hark meistens. Die Mac-User hatten ihren SID. Also ich kenne bloß die Dateiendung SID. Das ist Suffit, genau. Wobei das die PC-Boxen nicht anbieten konnten, üblicherweise. Also wenn die Mausboxen, die auf Mac liefen, das waren die Quarks. Die konnten, glaube ich, Suffit dann noch mit anbieten. Ansonsten an Packern, weil du gefragt hattest, der Rest waren nur Randerscheinungen.
Gab es da dann irgendwo dynamisch eine Aushandlung oder hat man das vorher?
Nein, das musste vorher mit vereinbart werden.
War vereinbart, war festgestanden.
Ja. Genauso wie die Erlaubnis, wer wo pollen darf, das muss vorher eingetragen werden, Packer kam mit dazu. Zum Übertragen der Dateien hatten wir üblicherweise Z-Modem. X- und Y-Modem sind die Vorläufer. Kermit ist wohl eine andere Entwicklung, von der ich nur gehört habe, die wohl einiges mehr können sollte. Weiß nicht, wir haben Z-Modem benutzt.
Die Spezialität von Kermit ist, dass es im Prinzip kodierungsunabhängig ist, weil es alles nur auf sichtbare Zeichen innerhalb eines vereinbarten Zeichenraums abbildet.
Ah ja, ja,
das heißt, du hast eigentlich durch fast jede Terminalverbindung ein Kermit-Tunnel. Das ist die Spezialität von Kermit. Mhm.
Es gab ganz selten bei Z-Modem mal das Problem, dass in einem Paket, im übertragenen Paket, irgendeine Zeichenfolge auftauchte, die das Z-Modem als Befehl auffasste. Oder als irgendwie, was weiß ich, und dann was ankam, war dann nicht mehr so wirklich brauchbar. das ist dann mit Kermit wohl behoben worden.
Na, Kermit ist das Ältere. Kermit ist das Älteste von allen diesen Protokollen.
Das wusste ich nicht.
Kermit stammt aus den 60er Jahren im Prinzip.
Ups.
Das heißt, es ist wahrscheinlich irgendwie auf 5 oder 6 Bit reduziert.
Kermit ist reduziert auf sichtbare Zeichen, nicht auf so viel Bit, sondern sichtbare Zeichen, damit es durch jede, egal ob das eine Bordeaux-Fernschreiberverbindung ist oder eine ASCII oder ein App-Stick oder sonst was, du kannst tunneln. Das Ding wurde entwickelt, damit Leute das Kabel von ihrem Terminal abziehen, auf den irgendwie Rechner draufklemmen und dann irgendwie durch Datenübertragung machen, egal was für Rechner zwischendrin den Zeichensatz umsetzen. Mhm. Dafür hat es die niedrigste Datendichte von allen.
Klar.
Du kommst nur ungefähr auf ASCII-Leitungen im Schnitt auf 6,5 Bit pro Byte.
Wie sieht ein halbes Bit aus?
Ein halbes Bit heißt, dass du zum Beispiel von anstelle 127 Kombinationen nur ungefähr 90 Kombinationen verwendest.
Okay.
Konnte Kermit sagen, sowas wie Reconnect? Weil Z-Modem...
Ich kenne nur Z-Modem.
Z-Modem hat das geboten. Also Z-Modem hat auch adaptive Paketgröße.
Kermit war ein Protokoll mit einem ganz geringen Kernbefehlssatz und dann sehr vielen Zusätzen, aber das Wichtige dabei Kermit war, dass du wirklich zu jedem neuen Scheißrechner ganz schnell ein Client implementieren konntest, damit deine CPM-Sourcen rüberziehen konntest und ein neues CPM-System hochziehen oder sowas.
Nett. So, die Mailbox-Protokolle, also das, was eigentlich die Mailbox ausmachte, der Spuler. Ja, Z-Connect habe ich schon genannt. Z-Netz war der Vorläufer, der nicht routingfähig war. Die Umstellung war im Juni 1994. Da hieß es dann für das gesamte Z-Netz, ihr fahrt jetzt Z-Connect oder ihr seid nur noch Endsystem. Ein paar haben sich darauf eingelassen, sind Endsystem geblieben. Ich habe, wie gesagt, erst Ende 94 angefangen, es war etwas bequemer. Muss nichts umstellen. Ja, Magic 7 Pro nennt wieder, Mausen hat ein eigenes, Fido hat sein eigenes. Weiß ich, du hattest mir noch was von einem Madness? Oder Madnet, oder wie ist
es genannt? Ja, das war ein atari-spezifisches Sondernet. Das war relativ klein, also.
Ja, von dem hatte ich erstaunlicherweise noch nie was gehört. Also, deswegen habe ich es hier auch nicht drin. Ja, gegatet haben wir natürlich auch. Wie die Verrückten. Deswegen waren wir im User zum Beispiel nicht so beliebt. Manche jedenfalls. Z-Connect nach Z-Netz natürlich, umgekehrt nicht. Logisch. Z-Netz ist ja das kleinere Format. Fido nach Z-Connect geht und Fido nach RFC, wenn man beachtet, dass die Messenger, die in Fido, sagen wir mal, etwas flexibler ist. Da dürfen zum Beispiel Leerzeichen drin sein. Das ist ganz böse. Die meisten Gateways zwischen RFC oder Z-Connect und FIDO haben das Threading zerhauen, deswegen. Man muss, wenn man das macht, die FIDO-Message-ID überprüfen, ist sie direkt übertragbar. Wenn ein Leerzeichen oder irgendein nicht erlaubtes Zeichen drin ist, in eine Datei schreiben oder Datenbank schreiben, eine eigene Message-ID erzeugen, die da reinkleben, wenn eine Antwort dazu kommt, wieder die Original als Antwort reinsetzen, wenn man zurückgatet. Das haben die meisten Gateways aber nicht gemacht. Mein System hat das gemacht.
Das hat gerade beim FIDO-Bereich, also Übergang zu FIDO, eine ganze Reihe von Gateway-Entwicklungen gegeben. Und jede davon ist nacheinander in dieselben Löcher reingefahren.
Ja.
Und alle miteinander konnten sich nicht einigen, wer jetzt das offizielle Gateway ist. Und damit gab es in dem Bereich des öfteren Knatsch.
Ja, wir waren zwar kein offizielles, wir hatten von der Seerose, die damals noch in Mannheim stand, Verbindung zur Rheingoldbox. Und das war zwischen uns und da musste ich es offiziell sein, das funktionierte halt einfach.
Erinnere ich mich richtig, dass es Vorbehalte gab, Gateways zum Internet zu machen? Ich weiß aber nicht, was das Problem war, ob es eine Kostenfrage seitens der Uni war oder sowas.
Es gab Vorbehalte, weil die Umsetzung der Protokolle nicht immer sauber war. Und auf der Gegenseite unter Umständen ziemlicher Mist ankam. Was da nicht mehr oder nur noch sehr schwierig verarbeitet werden konnte.
Und ein Teil der Probleme kam auch daher, als Gateways ins Usenet an der Stelle geschalten wurden.
Ja.
War das Z-Netz ja schon ein laufendes System mit vielen Usern und vielen Postings. Und als dann da Gruppen miteinander verbunden wurden, kamen plötzlich großer Schwall an Nachrichten, was natürlich den Usenet-Usern, die vorher das nicht hatten, plötzlich aufgestoßen ist und dann kam es zum klassischen Shitstorm, damals schon, wo dann
hieß die halbe Welt
geschimpft hat, drüber, warum jetzt diese ganze Scheiße von diesen Kindern aus den Mailboxen in das wichtige erwachsene Usenet rüberkommt. Und umgekehrt haben die Kinder von den Mailboxen geschrien über die alten Knacker, die sich hier über jeden Scheiß aufregen, anstelle sich zu beteiligen und so weiter. Alles gleich mitgemacht, das war noch
Wahnsinn. Es waren zwei Schwierigkeiten. Zum einen waren die Gateways teilweise nicht sauber. Den Shitstorm habe ich selber auch noch mit abgekriegt. Zum anderen waren die Begriffe unterschiedlich. Wir sagen in den Mailboxen zu allem Mail, auch zu den News. Das sind öffentliche Mails oder AM, allgemeine Mails.
Echo-Mail.
Oder Echo-Mail. Und zu den E-Mails sagen wir PM, persönliche Mail. Und wenn wir die News-Artikel Mails genannt haben, dann sind uns die Usenet aufs Dach gestiegen.
Ja, das war dann das nächste.
Was war auch gelten, ziemlich gut gelten kann, ist Z-Connect nach Packet Radio. Es war nicht erlaubt, aber man kann es machen.
Ich wollte gerade sagen, ist es erlaubt in Deutschland?
Wir haben es in der Seerose, gemacht.
Okay.
Also, wir hatten technisch nie irgendwelche Probleme. Es durfte nur nicht jeder wissen.
Was ist denn ja aus dem Nachbarn Hausen? Und wir hatten, also das war nach meiner Mailbox-Zeit, also Packet Radio, und wir hatten sogar einen Gateway von also nach E-Mail, also Internet-E-Mail, Packet Radio. Mussten wir dann aber irgendwann abstellen, weil da einer gemeint hat, dann müsste da auch E-Mails mit Attachment übertragen. Und wir haben Packet Radio auf CB-Funk gemacht. Das heißt, beim CB-Funk, da geht nicht wirklich viel. Das war
dann etwas langsamer.
1,25 haben wir gemacht mit 1200 Port. Also effektive Übertragungsrate war bei guten Bedingungen so zwischen 300 und 500 Zeichen pro Sekunde. Das ist hochgerechnet auf den Tag so 2-3 Megabyte. Ja, und wenn da so Mails reinkommen mit so Attachments, dann ist der Kanal einfach mal dicht den ganzen Tag. Und dann hat der Kollege, der den Gateway betrieben hat, gesagt, so, das wird nichts mehr.
Also wir haben böse. Wir haben damals SMS, also Packet Radio SMS Gateway war. Aber das hat die österreichische Funke auch nicht gutiert.
Das haben wir bei uns Kostenhaber nicht gemacht.
Ja,
ja. Grundsätzlich, ich kenne Packet Radio nicht, das ist immer mit Funkbeteiligung. Ja.
Packet Radio ist ein Mail-News-System über Funk.
Ja, nicht nur interaktiv.
Bei den CB-Funkern, CB-Funk ist es, ne?
Oder Amateurfunk? Nicht nur, beides. Ja. Beim Amateurfunk hast du noch.
Also mindestens bei einem der beiden heißt es, es ist eigentlich nur experimentell und es darf nichts gegatet werden und das darf nicht und jenes darf nicht. Wir haben Gateway gebaut.
Es
hatte sich wirklich angeboten, die Header-Formate sind so gut, kann man so gut über, aufeinander gelten.
Dann macht also, CB-Funk ist, glaube ich, auch länderabhängig.
Ach, das auch noch?
Ja, früher, also.
Frequenzenfrage
war nicht. In den 80er Jahren zum Beispiel war es sogar verboten, grenzüberschreitenden Funkverkehr zu machen. Also,
hat es die Funkwellen interessiert?
An der Grenze?
Natürlich hat sich niemand dran gehalten, weil
hat die Bürokratie sich je um Physik gekümmert.
Ja, oder so.
Die Vorgabe war so, dass wenn ich als Schweizer CQ rufe und eine deutsche Station CQ rufen höre, dann darf ich die nicht kontaktieren. Hat sich natürlich niemand dran gehalten. Weil, oh, ach ja, stimmt, 01 ist ja gar nicht aus der Schweiz. Oh, das ist ungefähr, das hat genauso funktioniert wie mit den Nachbrennern. Man soll sich einfach nicht erwischen lassen. Und wenn da irgendwie ein grüner VW-Bus den Berg hochgefahren kommt, naja, dann schraubst du halt ab und hängst die Raubkiste dran. Hallo, warum ist man ja auf dem Berg, wenn man rundum sieht? Aber gut, wir schweifen ab.
Gates zwischen Z-Connect und Maus und Maus und RFC oder RFC und Maus habe ich gesehen, habe ich auch teilweise mitbenutzt. Schienen ganz gut zu funktionieren, bei Maus, da durfte man nichts reinschicken, was größer war als 8 Kilobyte. Da gab es eine Grenze, die wollten keine Mails größer als so und so viel.
Maus war, glaube ich, auch Atari exklusiv.
Maus ist ja,
die wollten unbedingt ihre eigene Software.
Die haben eine eigene Software gehabt.
Eben, ja, aber ihr habt ja, glaube ich, war es nicht so, dass man da nur mitmachen konnte, wenn man genau die Software.
Das war anfangs, ja. Wir haben immer gemerkt, wie man kommt, das geht nicht. Das kann man nicht durchsetzen.
Hat seine eigene Software geschrieben. Und da ist ihm das natürlich ziemlich sauer aufgestoßen.
Ja, wie gesagt, Routing habe ich vorhin schon angesprochen. Die meisten Systeme kennen kein Routing in dem Sinne. Die Mail wird halt so lange durch die Gegend geschmissen, bis sie richtig ankommt. Fido hat zentrale Vorgaben, Z-Connect habe ich ja vorhin schon aufgedröselt, Domain-Routing.
Vielleicht eine Sache noch zur Komprimierung. Gerade im Z-Netz-Bereich waren die PET-Modems, die Trailblazer, sehr populär. Und die beherrschten XYZ-Kermit-Spoofing, beziehungsweise auch UCP-Spoofing, aber das wurde nicht verwendet. Haben ja komprimiert auf der Hardware. Deswegen gab es da sehr viele Verbindungen unter Boxen, die beide PEP-Modem hatten, wo überhaupt nicht komprimiert wurde, sondern wo man das dem Modem überließ.
Ob das so extrem komprimieren kann, wie zum Beispiel ein ZIP?
Ja, weil das erste Wichtige ist erstmal, das Modem macht ein XYZ-Spoofing. Das heißt, das Modem an deinem Rechner tut so, als läuft das ganze X-Modem-Protokoll schon an, buffert sich Daten, solange es kriegen kann, okay, schickt die selbsttätig weiter, tut parallel Quittungen empfangen, seine Blöcke abhaken, dann wieder Blöcke von dir holen und auf der anderen Seite genauso. Das heißt, er macht schon mal einen wesentlich höheren Parallelverkehr und tut dabei noch die Daten komplett umkodieren, komprimieren. Das heißt, da ist auf einer Verbindung, wo physikalisch etwa 12 Kabel drüber gegangen sind logisch teilweise 30 Kabel rübergegangen.
Ah ja, und bis Z-Modems auf den Rechnern in die Puschen gekommen sind, war die Hälfte schon erledigt, ja?
Ja, weil die haben super schnell, die haben teilweise Modems gehabt, die halt mit den 115 Kabel, was sie maximal konnten, gearbeitet haben. Die haben gefühlt, als hätten die da eine direkte 115 Kabel Standleitung.
Was haben das denn gekostet?
Das klingt teuer.
Ach, das war nicht so teuer. Wir haben angefangen bei 1200 Mark.
Aha, ja, ich wollte nämlich gerade fragen, ich habe meinen Akustikkoppler gerade mal für 350 Mark gekriegt.
Ja, du, das war dann, wenn gebraucht. Du Gebrauchsbetrieb warst, dann hast du natürlich schon irgendwie mehr Geld investiert.
Oh. Als 10-Jähriger woher nehmen?
Okay,
das Gegenstück waren dazu die USA Robotics Modems,
ja.
die HSDs, die Scheiß-Modems waren.
What?
Ja, wir haben,
so Ärger.
89 haben wir in der DDR, auf denen ihre Scheiß-Leitung liegt, haben wir 12, 13 Kabel durchgekriegt mit PEP. Die HSRs haben auf 1200 Boot runtergeschaltet.
Don't bother this door.
Vielleicht auch ein Aufnehmen.
HSD kommst du den Telefonhörer von der Garten eben reinbrüllen und wieder raufknallen und Das Modem hat nach, die Modems haben nachher wieder weiter.
Könnt ihr euch über die Modems draußen weiter kloppen, weil ich kriege ein Zeitproblem.
Wir gehen aus dem Schnee.
So, ich wollte ein bisschen tiefer ins Z-Connect-Protokoll einsteigen. Also nicht es ist eigentlich kein Zauberwerk. Kurz zum Mailer. Wie gesagt, Z-Connect will wissen, was bist du für eine Box? Wo sitzt du? Was hast du für eine Adresse? Was für Anschlüsse hast du? Telefonnummer, Krempel. Hallo, wir haben eine Telefonverbindung. Deswegen haben wir das mit dem Janus gemacht. Ein Username, ein Systemname, ein Passwort, fertig drin. So gehört sich das. Über den Usernamen, wenn da jetzt irgendein Username kam, war es ein Online-User. Dann kam er, falls vorhanden, ins Online-System rein. Für einen Poll wurde dann angemeldet mit Username Janus. Dann weiß die Box oder der Mailer, okay, da wird ein Poll. Dann wurde Systemname abgefragt. Während der normale Online-User dann gleich die Passwortabfrage bekam. Bei Janus oder Janus 2 Plus oder Janus 2 irgendwas oder was noch alles geht, kam dann auf die Systemnameabfrage. Wer bist denn du? Also die Box oder das Point-System, das er gerade anrufen wollte, und dann kam erst die Passwortabfrage. Passwort war wie alle anderen Daten vereinbart eingetragen, die beiden Sysops kannten es. Janus Plus hatte ich ja vorhin fast schon vorgeholt. Das ist eine Erweiterung, wodurch der Box sagen kann, ich will jetzt nur meine Mail reinliefern oder ich will jetzt nur meine News abholen oder ich will jetzt nur was auch immer. Was eben nur ein Teil übertragen wurde.
Dann konnte man direkt zu dem übergehen. Ne?
Was ist übergehen? Im Prinzip war es das Gleiche, nur dass wenn ich gesagt habe, hold your mail, dass mir die Box nicht mein Datenpaket geschickt hat, sondern ein Leerpaket. Es muss ja übertragen werden, um das Protokoll zu erfüllen, okay. Aber es war ja nichts drin. Mhm. Okay. So, der Z-Connect-Header sah dann grob so aus. Das sind die 7 Pflichtfelder. Ja, es ist ein deutschsprachiges Protokoll. Absender dürfte allgemein bekannt aussehen, wie im Internet. Also wie eine typische E-Mail-Adresse. Realname konnte dabei stehen, musste nicht dabei stehen. Empfänger, EMP, ist das besondere Feld sozusagen. Ich habe da oder reingeschrieben, aber ich hätte auch und oder hinschreiben können. Für jeden Empfänger einen eigenen EMP-Header ist der einzige, glaube ich, der einzige, der mehrfach vorkommen darf. Da kann dann ein Mail-Empfänger drinstehen, da können News-Empfänger drinstehen. Und dass der Spooler im jeweiligen System dröselt es dann auseinander, was dann davon wohin muss, und nimmt unter Umständen die Empfänger, die er schon versorgt hat, raus. Hat er den Mail-User, der da mit drinsteht, im eigenen System, braucht der Mail-Empfänger nicht mehr weitergereicht zu werden. Habe ich dann noch News, die gehen natürlich weiter. Die Header. Bat, ja, entspricht dem Subject. EDA ist das Erstellungsdatum. Da gab es eigentlich nur zwei Versionen. Die Winterzeit- und die Sommerzeit-Version. sowas wie ein Zeitstempel mit hinten dran GMT plus irgendwas oder UTC plus irgendwas, das haben sie in Z-Connect wohl nicht so richtig rübergekriegt. Möglich gewesen wäre es, weil...
Also das... Lief nur in einer Zeitzone ab, plus Sommer, Winter.
Vom Protokoll her, ja. Allerdings, die Boxen, die außerhalb dieser Zeitzone lagen, es gab zum Beispiel Z-Connect-Boxen im ehemaligen Jugoslawien. Okay. Ich weiß nicht, ob die Berliner Zeitzone noch haben.
Also jetzt haben sie sie.
Ja, also die haben... Es wurde da auch nicht so genau drauf geachtet. Unter Umständen hat man dann halt eine Stunde mehr oder weniger da stehen gehabt, was bei Laufzeiten von mehreren Tagen nicht so interessant war.
Heute wäre es ein Problem.
Unter Umständen, ja. Mit ist die Message-ID. Vorne eine möglichst eindeutige Zeichenkombination. Wir haben, unser letztes Box-System hat es dann einfach so gemacht, den Tagesstempel, also bei einem Zeitstempel genommen, hintereinander weg bis zur Sekunde runter und dann noch irgendwas hinten dran, also eindeutiger geht es eigentlich nicht mehr. Und hinten dran bei Online-Usern hieß es dann Mailbox-Domain Wenn es ein Point-System war, kam das, der Point-Name noch zwischen rein. Als Subdomain quasi. Einige, ganz wenige, hatten diesen Abschnitt nicht. Den Mehrwertabschnitt, die haben tatsächlich direkt unter der Domain rausgeschickt. Aber das war eher die Ausnahme. Ja, ROT, das ist sowas wie ein Rundpfad. Jedes System, bei dem eine Nachricht durchgelaufen ist, hat da einfach ihren Namen reingeklebt. Und zwar als erstes jeweils. Das System, von dem es ursprünglich kam, steht also ganz hinten.
Immer davor geschoben. Ja.
Genau. Was ich später auch gerade im Zusammenhang mit Internetverbindungen sehr vermisst habe, waren die Receive-Zeilen bei Mail. Die gibt es da nämlich nicht. Ich konnte also nicht sehen, wann eine Nachricht bei einem System war, sondern nur, dass sie da war.
Das entspricht dem Parseller im E-Mail, oder?
Ja. Wobei die nicht routenden Protokolle hatten sowas meistens auch drin, nur dass da eben kein Domainname dahin steht, sondern nur der Boxname. Len, ja, das ist die Nachrichtenlänge, die so wichtig ist, wenn ich den eingehenden Puffer auseinanderdröseln will. Wenn die nicht stimmte, gab es Salat. Und als dann die ersten Nachrichten in... Wir haben erst übertragen ASCII. Dann tauchten die ersten Nachrichten auf in ISO-Latin 1. Und dann fingen die ersten Längenprobleme an, hinter den Gateways nämlich. Und bei UTF-8 reden wir nicht drüber. Ja, es gibt noch weitere Möglichkeiten. Man kann ja auch Nachrichten forwarden. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Ich kann so forwarden, dass ich der neue Absender bin und dann ein Header OAB reinkommt, Originalabsender. Das mit Musik, wo es ursprünglich herkam. Oder ich konnte so forwarden, dass der Originalabsender erhalten wurde, aber ich weiß nicht, den Headernamen nicht. Dann wurde eingetragen, das hat die aber weitergeleitet.
Sowas so wie Grüß.
Eine der beiden Versionen gibt es im RFC, glaube ich, nicht.
Es gibt den Resend-Header im RFC.
Resend.
Resend.
Resend. Also Resend, Sender, Resend.
Für Usend oder für Mail?
Mail bin ich jetzt.
Aha. Der ist mir wohl mittlerweile inzwischen mal durchgerutscht. Ich war der Meinung, dass es nur eine Version auf RFC-Seite gibt. Ja, aber das sind so, die müssen drin sein und wenn da irgendwas fehlt, dann hat der Spuler gesagt, nee, sowieso geht das nicht, raus damit.
Ist das mit den Domains, sind das die gleichen wie im Internet? Mit der gleichen
es sind die Internet-Domains.
Okay.
Das früher oder später, da wo Domains eingesetzt wurden, musste ein Gateway da sein am RFC.
Das heißt,
mindestens für E-Mail.
Das heißt aber, dass zumindest jede Mailbox eine registrierte Internet-Domain brauchte.
Nein.
Subdomain. Oder eine Subdomain.
Ich hing damals, als ich angefangen habe, an der Domain domino.de. Der Hauptserver war die Logobox in Speyer. Mhm. Das war eins von diesen Großsystemen, der hatte, ich weiß nicht, wie viele 6 Modems da dran hängen. Der führte die Domain offiziell. Mhm. Und jeder, der die Domain auch mitführen wollte, also seine mailbox.domino.de, musste entweder direkt bei ihm pollen oder bei einem der Systeme, die bei ihm pollen. Also man konnte sich hier was in eine Domain nehmen. Die Seerose hatte später eine eigene Domain. Man musste aber nicht. Die Domaingebühren, die in den 90ern noch nicht ganz so niedrig waren, die wurden dann dadurch eingesammelt, dass jeder beteiligte SysOp was an den Domain SysOp überwiesen hat, an den Hauptserver.
Okay.
Wie haben sich überhaupt die größeren Systeme finanziert? Nicht nur Anschaffungskosten, sondern auch die Lohngebühren oder die möglichen.
Ein Teil waren tatsächlich Hobbysysteme, ich will nicht wissen, wie viele Leute monatlich verdient haben. Und ein Teil finanzierte sich über Usergebühren. Das waren dann ein paar Mark im Monat pro User. Die Seerose hatte in ihrer besten Zeit 90 Points gehabt. Für ein reines Points-System schon ganz ordentlich. Was haben wir genommen? 2-3 Mark im Monat oder so. Damit war das Zeug finanziert und damit konnten wir auch was für die Hardware zurücklegen, wenn was kaputt ging.
Ja, aber das ist da auf höherer Ebene raus. Einzelne User, der sich hier in München eingewählt hat, habe ich nie irgendwas bezahlt an die Box.
dann hast du nette Sysops gehabt.
Sie haben es gespendet.
Ja, eben. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Netzwerk gab, wo es Pflicht war, dass bezahlt wurde. Aber im Prinzip war das den Sysops überlassen, zu sagen, okay Leute, ich stelle euch das zur Verfügung, ist halt so, nutzt es. Oder ich stelle euch das, kann euch das zur Verfügung stellen, solange sich das finanziert. Ihr müsst das mit beitragen, weil sonst, kennt ihr die Telekom irgendwann Hahn ab, weil die nicht mehr bezahlen. Oder wenn ein Modem verreckt oder was auch immer. Ich hab für mein erstes Modem auch mal 100 Mark bezahlt.
Manchmal gab es also Trägervereine, Gutnetz e.V. oder
das gab es auch mit, ja.
Dann wurdest du Mitglied im Verein, ein bisschen Geld eingenommen und dann teilweise an die größeren Geldlisten verteilt.
Oder es war von der Uni gesponsert oder so?
Das auch, ja.
Mailbox von uns, das wäre immer neu.
Die TU München hat das gemacht.
Ja? Schick.
Das ist mir dazu Aber ich hab eine andere Limitierung, also ich rede über viele Boxen, ich rede über Münchner Mailboxen. Und da gab es ein anderes System, ein bisschen zu begrenzen, wie wir gemacht haben. Da gab es ein Punktesystem für Upload und Downloads bei Münchner Mailboxen. Das ist 94 gewesen. Mhm. Und da gab es die Enterprise Box und solche Sachen ja, in München. Und die sagte, ich muss erstmal so viel, es geht jetzt um den Dateiaustausch, so viel uploaden, bevor ich was
runterladen darf.
Aus ihrem Archiv.
Das haben viele Boxen gemacht, die ein Online-System hatten. Einfach damit nicht Leute die Leitung belegen stundenlang, weil sie es einfach leisten können und mal eben den ganzen Fallbereich runtersaugen.
Ja.
Und währenddessen kann kein anderer rein, weil die Modemleitung besetzt ist. Mhm. Dass man dann eine Quote eingeführt hat.
Ja. Ja.
Das ist relativ normal gewesen.
Aber das ist ja jetzt ein anderer Bereich als die Mail, also Nachrichtenübertragung, sage ich mal, die Feld.
Richtig.
Ist der Online-Bereich, das ist das, wo wir bisher eigentlich wenig drüber geredet haben.
Ja. Das war
reinbekommen. Ja, wie gesagt, ich selber habe Online-Teile immer nur, da war so viel da, dass man Point-Antrag ausfüllen konnte. Und vielleicht noch ein primitiver Chat und ich mit so File-Upload-Download habe ich mich gar nicht drauf eingelassen. Ich hatte auch teilweise auf den Boxen, die ich hatte, gar nicht die Kapazität dazu. Die erste Version der Seerose hatte, glaube ich, eine 120 Megabyte Platte. Nee, ist nicht wahr. Eher noch kleiner.
Ich wollte jetzt sagen, 80 oder sowas.
Lief von Floppy.
Nee, das noch nicht.
Also 94 gab es noch einen Commodore 64 hier in München als Mailbox, das weiß ich.
Es geht. Aber da brauchst du auch keinen großen Fallbereich auf.
Mein Kollege hat die 64 Mailbox gehabt und der hat dann gesagt, irgendwann hätten sie im Raum irgendwas gepatcht, dass nicht nur vier Diskettenlaufwerke dran gepasst haben, sondern von 8 bis 11, sondern bis 2050. Und dann sind wir da.
Okay, ich wollte noch ein bisschen was zur Hardware sagen. Eigentlich ist fast schon der nächste dran, deswegen versuche ich es jetzt mal ein bisschen schneller, ich glaube. Die letzte Version der Seerose war bereits unter Linux. Lief beim AMD 586 mit 120 MHz, hatte 48 MB RAM und 20 GB Platte. Man kann sich also sehr bescheiden eine Mailbox aufbauen. Und ja, die neuen Linux-Systeme laufen auf dem Ding dann nicht mehr sinnvoll, aber mit dem aktuellen Debian würde ich sagen, Pentium 3-Klasse reicht. Ob wenn man die Platte verschlüsselt oder mit Verschlüsselung arbeitet, könnte es vielleicht in Schwierigkeiten geben. Aber ja, also wenn ihr ein P3 zu Hause habt, probiert es aus. 256 MB RAM sollten reichen. Wie gesagt, die alte lief mit 48. Es wird dann nicht so viel RAM gebraucht. Also die Box-Software selber, kommt gleich, was da ist. Ist da recht bescheiden. Sie ist auch vom Prinzip her schon ziemlich alt und wird zwar noch gepflegt, aber nicht mehr so wirklich weiterentwickelt. Festplattengröße, also ein Debian packe ich auf 1 GB. Die Boxsoftware braucht noch ein bisschen und der Rest ist dann für Datenpakete, kann man sich aussuchen, wie viel man zur Verfügung stellen will.
Von wann reden wir denn jetzt hier? Das ist aber ein relativ neues System, oder? Das, was da beschrieben ist.
Das ist richtig, ja. Die ursprüngliche Seerose war ein 386er unter DOS. Wurde dann ziemlich schnell ein 486er unter OS2 als Multitasker. Also mein Ex, da kannte sich mit sowas besser aus. Der hat das OS2 auf 5 MB runtergepackt. Alles rausgeschmissen, was nicht gebraucht wird. Es war wirklich nur noch Multitasker. Es war weiterhin eine Boxsoftware. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Vor allem Bruno irgendwas. Kostet auch nur Geld. Da lief dann ein Mailer, für analogen Mailer für ISDN und ein Spuler. Und wie war das, wenn jemand auf die ISDN anrief und der Spuler lief gleichzeitig an, lag also das System platt. Es ging irgendwie. Die Software lief dann ins Jahr 2000 Problem, wie die meisten Mailbox-Programme. Und dann haben wir umgestellt auf DinoX. Unter Linux. Die sind auch noch bei der Hardware. Ein Analogmodem mindestens eins, klar. Oder ISDN. Wobei es damals schwierig war, eine Box nur mit ISDN zu betreiben, weil so viele hatten den Anschluss noch nicht. Also 97 waren wir in unserem Haus in Mannheim die Ersten, die einen ISDN-Anschluss hatten. Und die Verbreitung hielt sich erstmal in Grenzen. Ansonsten ISDN-Karte. Es gab auch die Hybrid-Modems, die beides konnten. Da war der Wandler mit drin. Wir hatten im Sysop-Kauf mal ein Elsa-Modem erstanden. Hybrid. Das lief 2-3 Jahre und brutzelte dann durch. Hat ein Überhitzungsproblem gehabt. Für jedes Modem, wenn es extern ist, ein serieller Anschluss. Nach dem Motto, hallo IAQs, haben wir noch einen? Heute schickt man jetzt in PCI rein, ne? Hast du schon mal gesehen? Das hatte ich selber nicht im Betrieb, das ist mir irgendwann zugeflogen. Ich will nicht wissen, was der Originalbesitzer dafür mal bezahlt hat. Ich habe was von 1000 Mark gehört für ein 2.4er, als ich meins gekauft habe, Ende 93.
Da gab es aber noch einen anderen großen Hersteller mit den 2.4er. Ich muss mich was zu erinnern.
Keine Ahnung. Supra.
Zixel. Wobei Zixel haben...
Zeigt halt auch die Kleinen, ja.
Es gab dann ganz viele 2.400. Die meisten wurden als 2.400 und 9.600 verkauft, aber die konnten nur Fabs mit 9.600.
Auch BC.
War das ein Mogelpackung?
Das ist dann schon etwas Moderneres. Mein ursprüngliches erstes Zeixel U40E besitze ich leider nicht mehr. So, und heute ist das etwas kleiner.
Moment, die Notebooks noch mal Zeit. DSB
geben. Bitte?
Ich sag, die ganz modernen Notebooks, die machen das Modem schon mit dem DSB. Also das ist keine E-Mail-Elektronik.
Ja.
Also mit Karten und so. Hm? Ich wollte sagen, die Firma Salzel war das so gut, die allerletzten Modem. Die hat noch was Besonderes und auch toll war das andere.
Ja, das Besondere bestand darin, dass sie untereinander nochmal etwas höhere Geschwindigkeit aushandeln konnten. Nämlich das U1496 untereinander auf 16.8 und die U1496E Plus auf 19.2, genau. Aber wie gesagt, nur untereinander. Dafür gab es dann wieder andere Probleme. Mit dem Zeixel kann man zum Beispiel nicht auf einem USR anrufen. Die verhandeln sich aneinander vorbei, bis ins Timeout laufen.
Okay, nee, das stimmt nicht. Es kommt auch an, was für ein US-Report.
Mag sein, ich kenne es nur so. Irgendwann haben wir dann mal gesagt, wir rufen nicht mal auf USR an, wenn ein Sysop nur USR geboten hat. Sorry, können wir nicht tauschen.
So, wenn der Sysop gespart hat und sich nur ein HST gekauft hat, ja, du kannst ja immerhin mit 2400.
Ja, danke.
Wer was auf sich gehalten hat, hat er einen Kursstandard, das kommt ja auch fast vom ICPs.
Also wir haben zwischen Boxen, wir haben mit der Logo-Box pro Nacht 2-3 Megabyte ausgetauscht, da möchtest du mich 2.4 machen.
Man kann die Modem auch über die S-Register sagen, welches Protokoll es verwenden soll, wenn es so Inkompatibilitäten gibt, kann man denen das beschränken auf das Protokoll für die Boxen, dann geht's.
Ja, genau. Aber ich prämiere mir nicht für jedes Gegenmodem die S-Register raus. Ja. Irgendwann ist mal gut. So, Software. Haben wir ja schon gesagt, DOS, OS2 oder Amiga liefen die meisten. Auf Atari gab es, die gab es wohl was.
Die Madness, ne?
Die Madness, oder ja?
Madness.
Auf Mac gab es was, aber das waren die verbreiteten Systeme, für die Mailbox-Programme da standen, da waren. Ja, wie schon erwähnt, hat die meisten haben den Sprung über die Jahr-2000-Grenze nicht geschafft, weil die Programmierer nicht aufgepasst haben, dass es ja mal da vorne was anderes geben könnte. Ne? Und da die Mailbox-Szene zu der Zeit auch doch schon ziemlich bergab ging, haben sich die meisten Programmierer gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Übrig geblieben ist die DinoX. Geschrieben für FreeBSD, lauffähig unter Linux. Ich habe es unter beiden laufen gehabt. Es funktioniert einfach. Ist super modular, daher kann man wunderbar Gateways und andere Protokolle einbinden. Und wer jetzt eine Box aufmachen will, kann ich nur dazu raten, nehmt eine DinoX.
Und was kann das Z-Connect?
Es ist grundsätzlich ein Z-Connect-System. Es kann Fido einbinden, direkt sogar. Du kannst auch einen Fido-Mailer mit reinklemmen. Und ansonsten, wenn was fehlt, programmierst du das halt. Ne? Es ist ein C, es ist frei, man kann nachgucken, man kann mit dem Autor sprechen, der ist wunderbar begeistert, wenn jemand sagt, ich will da noch was dazugeben. Ja.
Also ich weiß von mindestens einer Person hier drin, dass sie keinen Festnetzanschluss mehr hat. Man kann, ich denke mal, man kann auch eine Mailbox aufsetzen, die dann nur über Internet erreichbar ist, über das Internet.
Natürlich kann man es über Internet machen.
Es gibt eine ganze Reihe von Mailboxen, die inzwischen auch so oder nur noch so.
Ja. Zum einen UUCP ist ja in den Boxen sowieso relativ, es war ja möglich. Ne? Ja. Es gibt auch einen Tunnel, eine Tunnelsoftware, Janus über SSH meine ich. Oder Janus über Telnet, irgendwas. Jedenfalls, die Box merkt dann erstmal nicht, oder der Point, das Point-Programm merkt nicht, dass er nicht direkt ist, sondern dass da noch ein Tunnel zwischensteht. Ja, macht die Software.
Also gibt es noch mehr Boxen in Deutschland?
Es gibt noch ein paar Mailboxen. Ob man dann noch von der Szene sprechen kann, weiß ich nicht.
Hast du selber noch eine Mailbox?
Ich habe momentan keine laufen. Ich habe mir jetzt gerade bei eBay eine ISTEC-Telefonanlage geschossen, weil ich mit meiner Eumex nicht über Linux reden kann. Ich kriege die nicht umkonfiguriert. Und weil die auch zu wenig Anschlüsse hat. Und mit dem kann ich mir jetzt wieder auf den P3, kann ich mir diese Box hochziehen. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch fertig kriege. Mhm. Natürlich unter Linux.
Genau.
Und historische Frage, weil ich glaube, in der Wirklichkeit schon die BB-Szene, die Bulletin-Board-Szene, aber wann fing es in Deutschland an? Kommt es direkt aus Amerika oder war das eine Eigenentwicklung hier?
Hier war es eine Eigenentwicklung. Die BBS-Szene ist ja Fido im Prinzip. Also zumindest die vernetzte. Ich weiß nicht, ob da drüben noch proprietär sind die alle, aber. Also Einzelsysteme liefen. Aber Z-Connect, sieht man schon an den Headern, ist eine deutsche Entwicklung. Maus ist. Soweit ich weiß, auch Deutsch. Ja, gibt es ja auch, wo das Protokoll entwickelt wurde, wo es ursprünglich herkam. Die ersten Boxen waren meines Wissens nach Anfang, Mitte der 80er. Und die Gerüchte sagen unterschiedliches. Manche sagen, es kam auch von Hackern, also von Technikdenkern sozusagen. Andere sagen, dass, ich habe was gehört, dass Lehrer was aufbauen wollten. Keine Ahnung, da dürfte sich einiges vermischt haben. Mehrere Leute haben vielleicht unabhängig voneinander dieselbe Idee gehabt. Oder die Idee stand im Raum, sie wurde unterschiedlich ausgebaut.
Mancher Lehrer war vielleicht nach dem Beruf dann ein Hacker.
Oder sowas. Ja. Wir müssen manchmal heute drüber nachdenken, was machen wir, wenn sie das Internet zumachen. Im Iran müssen sie drüber nachdenken, in Syrien mussten sie drüber nachdenken, in China müssen sie drüber nachdenken. Als in Ägypten die Leitungen zugemacht wurden, schossen die Fido-Systeme aus dem Boden. Haben die Leute über Telefonnetz wieder Fido-Boxen wiederbelebt.
Und heutzutage in Zeiten von Festnetz-Flatrates?
Scheint es uninteressant. Aber was, wenn deine Festnetz-Flatrate gedrosselt ist oder zensiert wird?
Ja, deswegen kann ich ja mich in diese Systeme...
Genau.
Nach wie vor
es gibt eine Möglichkeit auszuweichen, das ist der Freifunk. Freifunk ist durch die ständigen Verbindungen näher am Internet dran, wenn man so will. Es geht alles ständig. Ich hab überlegt, Boxen mit Freifunk zu verbinden, das geht nicht. Das eine ist Down-Forward, das andere ist Dauerverbindung. Also ich halte es nicht für sinnvoll. Aber man kann was Zusätzliches aufbauen, man kann wieder Mailbox-Netze aufbauen. Was mir wichtig wäre, Verschlüsselung. Wir haben in den alten Mailbox-Protokollen nirgendwo irgendeine Art von Verschlüsselung drin. Login, Pakete, Platten, was?
Der Z-Connect gab es, glaube ich, Verschlüsselung.
Nein.
Also im Protokoll ist es zumindest vorgesehen, glaube ich.
Dann hat es keiner umgesetzt. Was du machen kannst, du kannst ja, ZIP verschlüsseln, aber du weißt ja, dass man das auch machen kann. Ne?
Also zumindest auf Nachrichtenebene. Also jetzt nicht auf Transportebene, sondern auf Nachrichten.
Ja, möglich wäre eigentlich beides. Wir könnten sowohl den Übertragungsweg verschlüsseln, als auch die Pakete selber. Es ist momentan nichts drin oder es ist zumindest nichts umgesetzt. Da werden mal Programmierer gefragt. Ich kann nicht programmieren. Also ich fände es toll, wenn die DinoX, die sowieso schon offen ist, wenn die entsprechende Zusätze bekäme, dass man sagt, wir erweitern Z-Connect oder wir bauen ein neues System auf, bauen es modular damit rein, wir können verschlüsseln.
Es gab ja damals die Diskussion, weil im VideoNet Verschlüsselung verboten war offiziell.
Stimmt, da war was.
Und im Z-Netz war es erlaubt. Und es wurde dann gemacht, dass man eben Nachrichten mit PGP verschlüsselt hat.
Ja, das sowieso.
Solche Sachen.
Das ist aber das ist der User am Ende zuständig, ne?
Ja, genau.
Ende zu Ende. Also ich hatte zu meiner Mailbox-Zeit bis Ende 2002 innerhalb von Mailboxen keinen Mailpartner, der PGP benutzt hat. Das war das Problem.
Und ich glaube, dass das Z-Connect-Protokoll selber auch eine Option hat, dass man da verschlüsseln kann.
Ich wüsste jetzt nicht, wie denn? Du hast die Nachrichten ja in gepackten Paketen drin.
Schon lange her, dass ich
das. Und du musst sie zur Verarbeitung in jeder Box aufmachen können. Du brauchst ja die Header wenigstens.
Ja, dann müssen die Boxen halt untereinander, dass ich.
Ja, der Übertragungsweg.
Und da ist es sowieso eine direkte Telefonverbindung zwischen Box und Box. Da müsste ja bei der Telekom jemand mithören, um irgendwie an das Paket ranzukommen. Also das war damals bei der Post.
Das noch dazu, ja. Bei Fido war es, glaube ich, teilweise, oder generell bei Boxen in Deutschland war es was mit der Verschlüsselung nicht so gerne gesehen, weil wenn was durch von einer Box reinkam ins Netz und das war was Böses und die Polizei wurde aufmerksam, da war der Sysop dran, wenn es nicht zum Enduser zurückverfolgt werden konnte.
Ich kann mich noch erinnern, Mitte, Ende der 80er Jahre haben Leute, die ich kannte in der Mailbox-Szene hier, also in München Umgebung, haben Scrambler benutzt, um ihre Daten zu verschlüsseln. Ja, natürlich waren sie auch illegal. Aber mit dem Bausatz von...
Hat da jemand nachgefragt?
25 Mark beim Konrad schnell die Elektroteile eingekauft und du hast einen wunderbaren Scrambler.
Ja, wollte ich ja sagen, mein Zeichenmodem war auch jahrelang illegal. Who cares? So, was auch interessant wäre, Mail-to-Fax-Gateway. Ich habe kein Faxgeld. Wenn ich ab und zu mal Fax verschicken will, bin ich jetzt mal gearscht.
Ich kann auch keine Faxen machen.
Ja, und vielleicht fällt euch auch noch was ein, was ich mit den Boxen machen kann. Aber ich glaube, da ist noch Potenzial, da kann man noch eine ganze Menge mitmachen. Wer programmieren kann, wer einen Rechner über hat, macht, baut Mailboxen. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Vor allem, was mir so gefallen hat, ist, ich komme rein, um dafür zu sorgen, dass jetzt endlich Schluss ist, weil wir haben jetzt schon zwei Vorträge überzogen.
Was?
Ja.
Scheiß.
Und pünktlich machst du Schluss. Das wird die Italiener extrem freuen, wenn wir kurz durchlüften und können sich jetzt mal treffen.